wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute sind wir mit einer kleinen Urlaubs- und Terminkollisionsbedingten Pause wieder zurück. Zurück mit einem ganz besonderen Gast und sitzt heute zur 100. Folge dieses Podcasts niemand geringer als Philipp Lukas gegenüber. Eine weitere Beschreibung ist, glaube ich, nicht notwendig. Danke, Philipp, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Markus. Eine Ehre, bei der 100. Folge natürlich zu Gast sein zu dürfen.
Ja, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Gehen wir gleich einmal rein ins Gespräch. Die allerbanalste Frage kommt bei uns immer gleich zu Beginn. Philipp, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Es war eine ereignisreiche Off-Season, muss ich sagen. Es war sehr viel zu tun, vor allem im Managementbereich.
Mehr als sonst?
Ja, schon. Aufgrund der Intentionen, eine Zusammenführung erfolgen zu lassen, war natürlich hier sehr viel Arbeit vor uns, das Ganze sportlich auf die Beine zu stellen, so wie wir uns das auch vorstellen, jetzt einmal in erster Instanz und die ersten Schritte zu vollziehen, gemeinsam mit meinem Bruder.
Ich glaube, wir dürfen verraten, es geht um die Jugend.
Ja.
Mehr dazu wird nächste Woche publik gemacht, ja. Soweit ich weiß. Genau. Ich würde da jetzt auch nicht festnageln und irgendwie was ausplaudern.
Nein, überhaupt nicht, aber brauche ich nicht ins Detail gehen. Genau. Da hast du, ist gut so. Aber es war sehr viel in diese Richtung natürlich. Und dann hat es anfangs den Anschein gemacht, dass wir zwei Spieler ersetzen müssen am Importsektor, was jetzt nicht als großartige Aufgabe erscheint im ersten Moment. Aber wir sind erst jetzt zuletzt fündig geworden und haben unseren Roster, sage ich mal, komplettieren können. Und ja, hat länger gedauert. War viel Arbeit am Computer, um den richtigen Mann hier auch finden zu können, der für uns auch passt und auch unserem Profil entspricht und dann natürlich auch für unsere Bedingungen leistbar ist.
Umreißen wir das Setting, in dem wir heute sprechen. Wir sind einen Tag vor dem letzten, vor dem Gastspiel in Augsburg, dem letzten Testspiel in dieser Preseason. 5 Partien habt ihr schon in den Beinen. Wie zufrieden bist du bis jetzt?
Es ist schwierig, glaube ich, mich komplett zufriedenzustellen, aber ich denke, wir sind auf einem durchaus akzeptablen Weg. Man möchte glauben, dass man über die Jahre, sage ich mal, ein Verständnis etabliert hat in dieser Mannschaft und somit schneller zum Resultat kommt in Sachen Verständnis, wie wir das Spiel gestalten wollen, was braucht es für physische Anforderungen und so weiter. Aber am Ende des Tages müssen wir uns heuer genauso wie letztes Jahr oder die Jahre davor wieder alles neu verdienen und neu erarbeiten. Das Verständnis muss so klar wie möglich von uns auch präsentiert werden als Coaches. Es muss das Spiel so intuitiv wie möglich für unsere Spieler werden, um unser maximales Potenzial dann abrufen zu können. Das Fundament unseres Spiels ist immer Energieintensität und die Arbeitsbereitschaft. Und muss ich sagen, die waren in den letzten 4-5 Wochen zum Großteil sehr, sehr lobenswert.
Weil du es gerade erwähnt hast, passt man das Spiel an die Spieler an oder die Spieler an das Spiel an?
Na, grundsätzlich habe ich eine gewisse Philosophie oder eine Vision, wie ich das Spiel gestalten will mit dieser Mannschaft und das gilt es für mich und für meinen Staff zu vermitteln und na, dann gilt es an die Arbeit zu gehen. Eishockey ist auf der einen Seite eine sehr komplexe Sportart, aber auf der anderen Seite wiederhole ich mich hier, wird jedes System oder jede taktische Vorgabe sekundär, wenn die Energie und Intensität nicht gegeben ist. Und aber es gilt natürlich, über Struktur zu sprechen und wie wir gewisse Situationen mit und auch ohne Scheibe auf dem Eis meistern wollen. Und da ist natürlich an uns Coaches, dass wir der Mannschaft das so klar wie möglich kommunizieren und ihnen auch die Reps in den Trainings geben, um uns dort verbessern zu können.
Hat es Situationen gegeben, mit denen du sehr unzufrieden warst?
In der Vorbereitung?
Ja.
Ich glaube, für das ist der Prozess einfach zu kurz. Wir nehmen immer diesen Slogan her, Process before Outcome. Die Resultate sind jetzt vielleicht in der Vorbereitung nicht so ganz wichtig für uns, sondern es ist wichtig, dass wir zu unserer Identität spielen und dass wir die Dinge umsetzen, wie wir sie auch im Vorfeld, sage ich mal, besprechen. Wissentlich, dass wir definitiv nicht perfekt sein werden von Anfang an. Aber das ist auch die Challenge im Fortlauf des Jahres, dass wir ein Fundament haben, an dem wir uns festhalten können, an dem sich die Spieler auch festhalten können, und aus dem können wir dann adaptieren, je nachdem, welcher Gegner uns gegenübersteht.
Vor allem eines ist wahrscheinlich jedem aufgefallen, der sich ein Spiel von euch angeschaut hat in der Preseason. Die erste Linie mit Emilio Romig, Graham Nott und Jean Saint-Amand ist unglaublich gut in Schuss. Drückt dieser Eindruck? Oder hast du sie schon dort, wo du sie dir wünschst?
Ich denke, das ist eine Antwort, die nur sie beantworten können als Unit. Das ist eine Linie, die in der Vergangenheit sehr gut funktioniert hat. Letztes Jahr natürlich mit dem Ausfall von Emilio Romig. Das war ein heftiger Ausfall für uns, da er natürlich vor allem als österreichischer Spieler einer unserer Leistungsträger ist und somit eher ein herber Verlust war. Aber ich wollte definitiv von Anfang an zurück zu dieser Linie, weil sie für uns performt hat in der Vergangenheit. Und schön zu sehen, dass sie dort haben anknüpfen können, wo sie auch in der Vergangenheit, sage ich fast vor mehr als einem Jahr, sage ich mal, aufgehört haben. Weil ein Jahr nicht also gespielt für einen Roma und dann so zurückzukommen, zeigt, wie fleißig dieser Junge in der Offseason war und wie sehr er ständig an seinem Spiel arbeitet, auch wenn er nicht spielfähig war letztes Jahr. Und natürlich in der Ergänzung mit der zwei unserer Top-Spieler kann das eine Linie sein, die für uns sehr ausschlaggebend sein kann.
Um es zu verdeutlichen, in den von den bisherigen 14 Toren, hast du die zwei im Kopf, wie viele von ihnen von dieser Linie gekommen sind? Wenn man jetzt Powerplay und Penalty-Kill dazu rechnet, wo auch diese Linie am Eis steht, Powerplay exklusive Romig und Unterzeug, glaube ich, auch. 12 von 14 Toren.
Ja, schön. Natürlich ist unser Ziel trotzdem, eine gewisse Ausgeglichenheit durchs Line-Up zu schaffen. Wir hatten unsere Ausfälle in der Preseason und hatten noch kein einziges Mal das Line-Up, was ich mir wünsche für die kommende Saison. Was wiederum positiv war und was auch irgendwo teilweise geplant war, um Leuten die Möglichkeit zu geben, hier erste Eindrücke oder erste Erfahrungen zu sammeln auf dem Level und auch zu sehen, wie sehr sind sie verfügbar in der voranstehenden Saison. Und somit macht es Sinn, dass sie den Großteil, sage ich, der Produktivität übernommen haben, wünschen uns natürlich eine Ausgeglichenheit durchs Lineup, dass dieses Scoring natürlich einen gewissen Spread findet.
Mhm. Ein Satz noch zu Emilio Romig. Er hat ihn bisher in jedem Testspiel getroffen. Kann es geholfen haben, dass er sich in der vergangenen Saison, dass er eine sehr, sehr professionelle Zugangsweise gehabt hat und gesagt hat, ich schaue mir das Ganze von oben an und lerne für mich. Kann das einen positiven Ausschlag gegeben haben?
Ich glaube, das ist auch wieder eine Frage, die nur er beantworten kann, aber was ich definitiv beantworten kann. Ich kann nicht genug sagen über die Arbeitseinstellung von Emilio Romig, wie viel Aufwand der Junge betreibt, wie viel ich habe ihm täglich zugeschaut, wie er mit dieser Verletzung umgegangen ist, in seiner Reha, aber auch mental. Und ich denke, er hat das meiste aus dieser Zeit geschöpft. Das sind Niederschläge, aus denen wir stärker hervorkommen, und in seinem Beispiel, ich weiß, wir reden über die Preseason, aber ich könnte mich nicht mehr freuen für ihn, dass ihm gute Dinge jetzt schon relativ früh, sage ich mal, passiert sind, und sie kommen auch nicht von irgendwo. Ja, er ist in jedem Training, wenn nicht der Fleißigste, einer der Fleißigsten am Eis, und auch vom Eis weg ist das jemand, der für den ja kein Aufwand zu viel ist. Und es ist schön zu sehen, wenn sich solche Einstellungen dann auch bezahlt machen, weil dann sind meine Worte nur mehr sekundär, sondern Leute wie er gehen dann auch als Beispiel voran und lobenswert.
Du hast die Reihen dahinter, hinter dieser ersten Sturmreihe angesprochen. Zuerst einmal die Frage, ich gehe davon aus, dass der Herr Travis Barron der Center dieser Linie sein soll? Ist es richtig?
In welcher Linie?
Zweite.
Ich habe ungern Zahlen für Linien, okay, aber...
Ja. Also reden wir konkret, Lebler, Ogrejencek,
ja, Barron? Wir werden uns das definitiv anschauen. Wir haben jetzt natürlich Optionen. Für mich war es wichtig, um uns weiterentwickeln zu können, dass wir uns auf dieser Position verändern. Und das war das Ziel. Wir sind sehr happy mit der Verpflichtung von Travis Barron. Wo wir ihn dann schlussendlich positionieren werden im Fortlauf der Saison, können wir jetzt uns wahrscheinlich nicht festlegen. Aber er gibt uns definitiv Stärke und Tiefe in der Mitte. Und das ist für uns wichtig. Ich habe vor, dass wir so beginnen, dass er mit Brian und McKennie spielt. Mal sehen, wo die Reise hinführt.
Mhm. Er bringt ein, ich würde jetzt nicht sagen neues Feature in der Offensive mit sich, aber er hat definitiv Physis und bringt definitiv ein bisschen diesen, wie soll man sagen, ja, er scheut sich nicht vor Zweikämpfen. Lassen wir es mal dabei stehen. Wie geht man damit um, mit dieser neuen Variante in der Offensive, die man bis jetzt eigentlich so nicht gehabt hat?
Naja, wir machen ja hier schon unsere Hausaufgaben und haben genug Video gesehen von Travis, und von jeder Neuverpflichtung scheuen wir den Aufwand nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir wissen, dass wir uns hier so wenig Fehler wie möglich erlauben dürfen, weil es eine kostspielige Sache ist, und deswegen haben wir Travis sehr, sehr beobachtet, nicht nur im letzten Jahr, in den Jahren davor. Wir haben auch mit vergangenen Coaches von ihm gesprochen und Teammates. Und was wichtig ist, wenn wir das Profil ansehen, ist, dass was an Nummer 1 steht, ist, dass er unserer Identität entsprechen kann, und dem ist so. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt, und dass er ein Charakterspieler ist. Und das ist das Um und Auf für uns. Für uns wird immer das Team das da sein und nicht der individuelle Athlet. Und er bringt definitiv ein Element mit von Intensität, sage ich jetzt einmal, und Energie. Und ich denke, dass er menschlich jemand ist, der absolut in diese Gruppe passen wird. Und ich glaube, den Rest müssen wir einfach, bevor wir Sachen urteilen oder beurteilen, müssen wir einfach einmal passieren lassen. Lass man ankommen. Es ist das erste Mal, dass er in Europa ist. Das Spiel wird anders sein. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass er sich hier nicht schnell etablieren wird.
In Linie 3, zumindest wenn man die Trainings angeschaut hat, in einigen Trainings haben wir es...
Schwarz. Bitte? Schwarz und Weiß gibt es nicht, 3, 4.
Ja, ja, okay, gut. Die zweite, okay, jetzt hast du mich auf die Probe gestellt, die zweite Weiße, glaube ich, ist es dann in der Hinsicht. Ja. Oder wechselt es so?
Sprich einfach Namen. Wir nennen sie immer mit Centern.
Okay, die Collins-Linie.
Ja.
Ist wahrscheinlich eingeplant mit nebenbei Andy Christel und Luca Mava.
Ist eine Möglichkeit, aber auch hier möchte ich mich nicht festlegen, natürlich. Aber das ist, ich versuche ja immer in Pärchen zu denken. Und wer dann schlussendlich das Ganze ergänzt, sollen die Besten spielen.
Das Pärchen ist in dem Fall Christler Collins.
Ich sehe das Pärchen eher als Mava und Collins. Es war irgendwo das Ziel, dass wir einen weiteren Center unterschreiben können, damit wir Luca Mava eventuell als Option haben, in der Mitte als Tiefe zu haben. Aber eigentlich will ich ihn am Flügel haben mit dem Colli. Es soll eine tatsächliche Identitätslinie sein. Das sind zwei Spieler, die sehr, sehr fleißig sind, die beide Wege spielen, die sehr verantwortungsvoll spielen und sehr schwierige Gegenspieler auch sein können und auch eine gewisse Physis mit sich bringen. Und ja, wie man das Ganze dann ergänzen, wird sich weisen. Aber du hast es nicht unrichtig erkannt am Anfang. Werden wir sicher uns das anschauen, wie wir das ergänzen können mit Mandy, und schauen wir weiter.
Okay, dann hat man in der vierten Reihe die Qual der Wahl, beziehungsweise jetzt im Prinzip nicht, weil zwei Spieler ausfallen, eben mit dem Luca Mava und mit dem Stefan Gaffel. Wie geht es den beiden eigentlich?
Soweit ich weiß, gut.
Wird das was?
Ähnliches, was ich über Emilio Romi gesagt habe, trifft für Luca Mava zu. Es ist bitter für ihn, dass er frühzeitig eine Verletzung hat. Aber er lässt nichts unversucht, dass er so bald wie möglich zurück ist. Einer, der unglaublich fleißig ist und absolut somit zu unserem Logo passt, und ja, können uns nur wünschen, dass er so bald wie möglich zurück ist, und wie gesagt, er lässt nichts unversucht, und mit dem Stefan, er hat heute ein gutes Abschlusstraining gehabt und wird morgen dann im Einsatz sein.
Sehr gut. Wie bist du mit den beiden Jungen, Raphael Aigner und Jonathan Oschkan zufrieden? Offensichtlich sehr.
Ja, gut. Ich denke, für den Raffi waren es die ersten Einsätze bei uns, wenn mich nicht alles täuscht. Es kann sein, dass er letztes Jahr ein Spiel gehabt hat für uns, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Und vorletztes Jahr auch. Also zwei hat er im Bewerb, zwei Pflichtspiele,
sagen wir so. Ja, und ich denke, es ist gar nicht so einfach, Informationen zu absorbieren und dann intuitiv da draußen auf dem Level, was man vielleicht nicht ganz gewöhnt ist, zu spielen. Und der Raffi hat seine Arbeit sehr, sehr gut gemacht. Wir haben die Möglichkeit mit ihm, dass wir ihn mit einer B-Lizenz nach Kitzbühel schicken können, wenn er bei uns keine Spielzeit bekommt. Das ist positiv, weil er muss auf höchstmöglichem Niveau spielen, um sich weiterentwickeln zu können. Es war positiv, dass er bei uns diese Preseason hat jetzt absolvieren können. Und für einen Oschi war für uns alle eine große Überraschung, muss ich sagen. Ich denke, dass er über den Verhältnissen performt hat, für unsere Begriffe. Ich habe beides probiert, mit ihm am Flügel zu spielen und das letzte Spiel auch in der Mitte, und er hat beide Aufgaben sehr, sehr gut erledigt. Läuferisch.
Hat auch Chancen gehabt?
Ja, natürlich, weil für 17 Jahre er körperlich in einem ganz, ganz guten Zustand ist, was natürlich Hoffnung gibt auf mehr, weil in so einem Alter möchte man sich natürlich auf der Ebene weiterentwickeln. Und aber vor allem was Sachen Spielintelligenz und das Verständnis für unser Spiel, dadurch, dass er sehr wenig Zeit gehabt hat mit uns, war eine positive Überraschung für uns, dass er versteht, wo gefährliches Eis ist, welches Eis müssen wir verteidigen, aber dann in der offensiven Seite auch versteht, wo entstehen Chancen. Und er das Spiel sehr intuitiv, sehr verantwortungsvoll auch gespielt hat, stimmt mich sehr, sehr positiv für seine Zukunft, beziehungsweise auch dafür, dass er Einsätze bei uns bekommen wird in dieser Saison.
Er hat auch den 5. Penalty im Penaltyschießen schießen dürfen.
Ja.
Genau. Kurze Zwischenfrage zu diesem Testspiel. War es von vornherein ausgemacht, dass es 5 Penaltyschützen sein müssen werden?
Ich habe das nicht gewusst.
Okay.
Ich bin davon ausgegangen, dass 3 sein werden, aber...
Weil die Reaktion von der Bank war ja...
Ja, natürlich. Wir haben geglaubt, wir haben das Spiel gewonnen im Shootout, und dann hat es 2 weitere Schützen gegeben. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dadurch, dass es ein internationales Spiel ist, ein IHF-Spiel. Ja, aber nicht gewusst.
Ja, nicht. Also, ja.
So oder so wäre der Oschi als 5. gegangen.
Wäre so oder so. Ja. Okay. Gehen wir in die Defensive. Hier scheinen sich die Pärchen, mit Ausnahme vom vergangenen Spiel, wo man Greg Morrow und Logan Rowe eine Pause gegönnt hat, die Pärchen scheinen sich schon ein bisschen gefunden zu haben. Ist das der Fall, und bist du mit der Rollenverteilung zufrieden?
Ja, ich möchte da mich noch nicht festlegen. Wir haben Möglichkeiten, und das ist offensichtlich für uns immer das erste Bild ist, oder die erste Säule, die es zu klären gibt, in welcher physischen Verfassung befinden sich die Jungs. Und da sind wir sehr happy, dass erst der Offseason sehr, sehr in einen sehr, sehr guten Zustand zurückgekommen sind. Und somit haben wir jetzt Optionen. Wir haben zum Großteil über die Vorbereitung 8 Verteidiger genützt, bis auf die letzten 2 Spiele, oder im letzten Spiel waren es sogar nur 6. Und ja, sind sehr happy über die Performances bis jetzt. Nach wie vor, es ist ein Prozess, wo wir keine Schritte überspringen können, sondern uns das Woche um Woche oder Spiel für Spiel erarbeiten müssen, dass die Jungs ein Verständnis für das Spiel haben, wie wir es gestalten wollen. Ja, wir haben mit dem Lindy jemanden, der bei uns ist zum ersten Mal, der definitiv Züge zeigt, wo er relativ schnell Verständnis hat für das, wie wir spielen wollen, was ich als positiv empfinde, gibt uns definitiv Mobilität hinten mit seinen läuferischen Fähigkeiten. Und ich denke, dass er jemand ist, der mit den Verantwortungen oder mit den Möglichkeiten wachsen wird. Ja.
Mhm. Man hat einige Junge dazu geholt im Kader. Da wäre Team Geifers, glaube ich, zu nennen, und auch der Louis Lindner. Kann man jetzt wieder das Line-Up voll besetzen? Weil letztes Jahr hat man ja einen Platz freilassen müssen, weil man einen U24-Spieler zu wenig drauf gehabt hat?
Ja, nicht ganz. Ja, wir haben im Sölle haben wir einen U24-Spieler nach wie vor, und Lindy ist ist nicht mehr U24, aber Christi Thierler ist unter 24. Das heißt, da sollten wir mit zwei Verteidigern hinten spielen, mit Christoph Thierler und mit Sölli, dann erfüllen wir das. Und generell sind wir aber so gestimmt, dass wir mit 12 und 7 in die Spiele gehen werden, genauso wie letztes Jahr. Und somit wäre immer ein Platz frei. Wir haben auch noch Martin Reder natürlich, der noch nicht hundertprozentig fit ist nach seiner Verletzung, aber der natürlich, sollte in der Tormann-Position etwas passieren, aus Backup, aus unter 24 Spieler uns helfen könnte.
Genau. Wird man dann,
und natürlich Timmy Geffes auch.
Genau. Wird man dann den 13. Stürmer mitnehmen oder wird man den 8. Verteidiger mitnehmen?
Ja, möchte mich da jetzt auf das noch nicht festlegen. In der Vergangenheit war dem nicht so. Wie ich es angesprochen habe, meistens werden wir ein Spiel geben mit 12 und 7.
Okay. Wie zufrieden bist du? Ah, genau. Eine habe ich noch zu Patrick Söllinger. Der hat zuletzt im ersten Verteidigerpaar mit Niklas Würschl gespielt. Er hat einen sehr präsenten Eindruck auf mich zumindest gemacht. Wie hast du seinen Auftritt wahrgenommen und hat er das erfüllt, was die Fußstapfen von Logan Rowe in dieser Linie oder in diesem Verteidigerpaar vorgegeben hätten?
Ich habe diesen Vergleich nicht gezogen, sondern es ist schwer für mich jetzt über das so Stellung zu beziehen. Ich bin sehr happy weiterhin mit der Entwicklung von Patrick Söllinger, aufgebaut natürlich auf dem, wie fleißig der Junge ist und einfach nichts unversucht lässt, um sich stetig zu verbessern. Und da kann ich wirklich nur in den höchsten Tönen über ihn sprechen, in diesen Belangen. Trotzdem ist es ist ein Prozess weiter für ihn. Scheiben lernen zu managen, das Spiel zu lernen zu managen, Vertrauen zu haben in seine körperlichen Fähigkeiten und in sein Spiel. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt versuchen zu vergleichen mit Logan Rowe. Aber ja, du hast recht, ich finde, er hat seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht in dem Spiel. Wir haben mit 6 Verteidigern gespielt, somit war natürlich viel mehr Workload für die Jungs und es war ein Pärchen, was jetzt nicht hässlich ausgesehen hat für uns, sage ich mal, in dem Spiel, ganz und gar nicht. Ich habe überhaupt unser Spiel zum Großteil, vor allem die letzten 2 Drittel, als sehr positiv empfunden und definitiv etwas, worauf wir unseren Prozess aufbauen können.
Mhm. Nämlich auch in der Offensive hat das ganz gut ausgesehen, ein paar Mal, was die 2 gezeigt haben da. Bevor wir zu den Testgegnern kommen, wo ich noch ein bisschen ein Fazit ziehen möchte mit dir, wie sieht es bei deinen Torleuten aus? Wie bist du mit den beiden zufrieden?
Ja, ich muss jetzt ganz klar sagen, ich bin kein Tormann-Experte, aber ich bin recht happy mit dem. Da musst du mit dem Banks sprechen.
Der ist tatsächlich bei den Heimspielen bei uns oben im Pressekobel, ja. Und da habe ich schon ein bisschen was herausgehört.
Ja, aber grundsätzlich folge ich da natürlich ein bisschen meinem Bauchgefühl. Was sagt mir das? Ich bin nicht komplett ahnungslos, was die Torhüter angeht, aber zu viel mische ich mir in die Materie da nicht ein. Und sie haben für mich beide einen sehr souveränen oder sehr sicheren oder konfidenten Ausdruck gehabt und immer positiv. Also wir waren bei Weitem vor ihnen nicht perfekt in gewissen Belangen der Spiele, der 5, die wir jetzt gespielt haben. Und somit waren sie in gewissen Teilen der Spiele auch gechallenged und haben diese Situationen, finde ich, ganz gut gemeistert bis jetzt.
Gut, dann sprechen wir nochmal über die Testgegner. Wie bist du mit der Auswahl der Testgegner bis jetzt einmal Augsburg ausgenommen natürlich. Wie bist du zufrieden mit der Qualität, die Testmatches gehabt haben oder die Gegner vor allem?
Ja gut, schlussendlich war ich involviert in den Prozess, wer aller als Vorbereitungsgegner sein wird.
Natürlich, aber es kann der Gegner vor allem noch im Sommer, ist ja immer auch die Gefahr, dass eine Mannschaft anders spielt, als man das erwartet hätte und dass es dann nicht so ins Konzept reinpasst.
Ja, es war wichtig für uns, dass wir Gegner haben aus starken Ligen, aus fremden Ligen vielleicht. Hatten doch viele osteuropäische Mannschaften, was ich als positiv empfinde, weil sie läuferisch stark sind, weil sie auch technisch sehr fertige Spieler haben und das Spiel auch sage ich mal, schnell gestalten für uns. Und Somit habe ich es als positiv empfunden bis jetzt. Die einzige niedere Geschichte ist dann ein bisschen unschön geworden am Ende, was ein bisschen unnotwendig war, finde ich, für ein Vorbereitungsspiel. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir gute Testspiele hatten bis jetzt und freuen uns auf die Aufgabe morgen in Augsburg, die sehr, sehr starke Ergebnisse hatten bis jetzt in der Preseason und es soll ein guter letzter Test werden für uns.
Inwiefern haben Salzburg, Klagenfurt und Bozen Vorteile, wenn sie in der Champions Hockey League gegen, sage ich jetzt einmal, die Besten in Europa spielen?
Ja, ich denke, wir alle adaptieren, wenn wir gegen Gegner spielen, die auf sehr hohem Niveau spielen. Und somit kann das sein, dass das natürlich sehr wertvolle Reps sind für sie. Und ist etwas, aber muss ich ehrlich sagen, über das ich mir sehr wenig Gedanken mache. Ich bin sehr viel damit beschäftigt, wie wir Klarheit an unsere Mannschaft haben können oder unsere Spielweise verinnerlichen können und nicht, was unsere Gegner in der Zeit des Jahres machen.
Ja schon, aber wenn man einen Sieg gegen Klagenfurt mehr gehabt hätte und dann im Finale vielleicht Salzburg geschlagen hätte, wäre man selber in der Champions Hockey League gestartet.
Ich weiß, wir reden jetzt über Wenn und
Aber. Natürlich. Ja. Aber würdest du das begrüßen, Top-Teams als Gegner zu haben in der Preseason?
Ja, hundertprozentig. Das ist für mich ein absoluter No-Brainer, umso mehr wir also publik machen können und hier internationale starke Gegner bekommen können in der Vorbereitung. Und
schon, aber aus der Testspielsicht würde ich es jetzt einmal sehen, ja. weil du hast nicht Frölunda in der Liga als Gegner, sondern die Pioneers Vorarlberg. Bei allem Respekt, aber in der Liga sind ja die Aufgaben andere als in der Champions Hockey League, wo du da spielst du wahrscheinlich immer spurdefensiver, als du gegen diese Teams spielen würdest. Gegen die Liga-Teams spielen würdest. Oder nicht?
Kann ich jetzt nicht. Für mich wäre es ein Spiel, wo wir denselben Prozess machen wie in jedem anderen Spiel, wo wir versuchen, unsere Mannschaft darauf vorzubereiten. Was macht der Gegner, was wollen wir machen und wollen unsere Spielweise etablieren und so in den Schritten einfach verbessern. Wir sind einfach auf einem höheren Level dann gechallenged, was ich als positiv empfinden würde, wenn dem so wäre, aber es ist nicht so. Also ich würde es begrüßen, wenn wir die Möglichkeit hätten. Aber ja, haben wir herzlich wenig Gedanken jetzt drüber gemacht, Markus, weil es nicht so ist. Ich denke, wir hatten mit Liberec eine sehr starke tschechische Mannschaft hier, die uns gechallenged hat, auf hohem Niveau, sage ich, zu performen, was ich als positiv empfinde. Und haben unsere Preseason so gut wie möglich, sage ich einmal, gestaltet mit 6 Testspielen und ja, vielleicht finden wir ja einen Weg, entweder in die Champions Hockey League oder in Zukunft auch sogenannte Big Dogs hier nach Linz zu bringen in der Preseason.
Okay. Ich wollte gerade sagen, ihr habt das eigentlich selbst auf dem Schläger in die Champions Hockey League einzuziehen in den nächsten 48 Runden. Genau. Du hast einmal in einem Interview gesagt, dass man sich... Da haben wir über Klagenfurt gesprochen, dass man sich von Klagenfurt viel abschauen könnte. Unter anderem ging es da um die Legionärsanzahl. Und jetzt bin ich beim Thema Kaderplanung. Der KHC spielt aktuell mit 8 Legionären, damals auch schon bei diesem Gespräch, ich habe es nochmal angehört. Und bei euch ist dieser Wert von 8 auf 10 gestiegen. Bist du da, braucht es das, um die Ziele oder die Erwartungen vielleicht ein bisschen gestiegene Erwartungen in der kommenden Saison erfüllen zu können? Oder ist dir das passiert?
Beides.
Passiert ist jetzt unter
beides,
Anführungszeichen.
Beides, aber ja, es ist wahrscheinlich passiert, ja. Vor allem darf man nicht außer Acht lassen, dass ja, nach dem Ableben, sage ich einmal, des Steel Wings in der Alps Hockey League sich die sportliche Philosophie etwas geändert hat und das muss man auch ganz klar betonen und somit haben wir alle relativ rasch in kurzer Zeit adaptieren müssen, weil unsere Möglichkeit hier jetzt auf einem zweiten Plateau entwickeln zu können einfach nicht mehr gegeben war. Das Allerwichtigste ist dann trotzdem, dass die Kampfmannschaft performt und konkurrenzfähig ist und wir haben jetzt nicht das Einfachste los. Wir hatten mit Emilio Romig und Stefan Gafferl letztes Jahr zwei Österreicher, die ausgefallen sind, und somit war es schwierig, hier nachbesetzen zu können, weil wir diese Tiefe dann schlussendlich auch nicht hatten. Und es für uns schwierig gewesen wäre, sage ich, diese Konkurrenzfähigkeit zu erreichen. Das muss man irgendwo dann auch ganz klar betonen. Nicht anders dieses Heuer, wenn man nicht außer Acht lässt. Ja, wir haben Emilio Romig zurück und Stefan Gafferl scheint hier wieder zurück zu sein, und das ist sehr lobenswert und über das freuen wir uns. Nichtsdestotrotz haben wir mit Nico Feldner wahrscheinlich einen gestandenen österreichischen Spieler verloren, wo wir einfach mit der Konkurrenz nicht mitkonnten. Und somit ist das ein ständiges Tauziehen, und wäre ich gerne in einer Position, wo ich gewisse Plätze mit Österreichern besetzen kann, wie es Klagenfurt schafft, und dann aus einer eigenen Organisation nachfüllen kann und zehren kann. Ja, natürlich wäre das lobenswert und wäre das auch mein Ziel. Dort sind wir jetzt noch nicht, das muss man auch ganz klar sagen, und somit muss der Fokus darauf sein, dass wir dorthin kommen, eine Schiene auch fahren. Deswegen auch die Eingliederung ein ganz, ganz wichtiger Schritt für unsere Organisation, und muss schauen, dass wir ein gutes Produkt hier verkaufen mit der Kampfmannschaft und schauen, dass wir Eishockey publik wie möglich machen, beliebt wie möglich machen, damit wir auf der einen Seite Leute in die Halle bringen, aber auch mehr Kinder zum Eishockey.
Super. Im folgenden Teil dieses Gesprächs, ich verspreche, das ist dann kürzer, geht es ein bisschen mehr um dich. Die offensichtlichste Frage nach einem Sommer ist immer die: Hast du ausreichend Abstand von der Materie, von deiner Arbeit bekommen, und wie hast du das geschafft?
Also die erste Antwort, die mir in den Kopf kommt, sage ich nein, weil ich es vorher angesprochen habe, es war eine sehr ereignisreiche Off-Season. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist gleich weitergegangen nach unserem Ausscheiden gegen Klagenfurt, weil es einfach vieles gegeben hat, organisatorisch auch aufzuarbeiten. Schlussendlich sind wir alle sehr, sehr bemüht in unserer Organisation, in Sachen Strukturen und Abläufen uns verbessern zu können. Wissentlich, dass wenn wir das schaffen, dass das Produkt dann auch wachsen kann. Und das muss unser großes Ziel sein, und somit waren wir da sehr, sehr bemüht. Den anderen großen Punkt habe ich dann eh schon angesprochen, und dann kommt natürlich neben der Planung der Offseason für die Jungs, wo wir zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, aufs Eis gehen zu können, auch diese zu planen, und dann natürlich die Kaderplanung. Also hier ist einiges angefallen, und manchmal hätte ich den Wunsch, dass wir uns hätten schneller bewegen können, aber es ist halt abhängig von gewissen Faktoren, die ich auch zum Teil nicht beeinflussen kann, und somit war hier Geduld erfragt, und schlussendlich ist es den Aufwand immer wieder wert, aber hätte ich mir mehr Zeit gewünscht, abschalten zu können? Ja, definitiv. Aber es war nicht alles nur Arbeit und nicht alles nur Stress, sondern es sind auch immer wieder Momente, aus denen ich natürlich wachse und aus denen ich vieles lerne. Und nichtsdestotrotz hatte ich Zeit, im Urlaub zu sein mit meiner Familie in England, und hatte dort einige Wochen, wo ich ausspannen kann. Und ja, das eine oder andere Mal war ich fischen, und in die Berg war ich auch, und somit alles Ranzen auf hohem Niveau. Wenn du mich fragst, ich bin happy und bin frei mir irrsinnig auf die neue Saison.
Du hast es jetzt in Teilen schon angesprochen, nach dem Aus in der Vorsaison im Halbfinale, Spiel 7. Wie hart seid ihr als Trainer nach so einem, es ist ja dann insgesamt, nachdem der Ärger über das Ausscheiden verflogen ist, ist es ja, kann man ja mit Stolz drauf zurückblicken, was man erreicht hat. Wie hart seid ihr dann mit euch bei der Analyse ins Gericht gegangen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß aber nicht, ob Ärger das richtige Wort ist, um die Emotion zu beschreiben, die wir gefühlt haben, wie wir ausgeschieden sind. Weil
Enttäuschung.
Tatsächlich, ja, Enttäuschung ist das richtige Wort, weil es ist, wir hatten wenig Grund, verärgert zu sein, wir hatten allen Grund, enttäuscht zu sein. Weil ich denke, wir haben ein mehr als akzeptables Spiel 7 gespielt. in dem wir sehr wohl die Möglichkeit hatten, das Spiel auch zu gewinnen und hätten ins Finale einziehen können, hätten werden können. Es ist nicht passiert und somit ist auch diese Serie, sage ich, oder dieses Spiel aufgearbeitet worden und man hat sich Gedanken gemacht, was hätten wir anders machen können und wie gesagt, wir haben uns wenig vorwerfen können. Im selben Atemzug möchte ich sehr wohl betonen, dass es im Spiel 7 gegen Graz auch zu Ende hätte sein können. Ja, und so ist Eishockey. Ja. Wir hatten uns mit dem Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat, die beste Möglichkeit gegeben, so weit wie möglich zu kommen. Und der Rest ist Eishockey. Ob die Scheibe jetzt vom Schlittschuh ins Tor hineingeht oder in die Ecken, ist etwas, was wir sehr wenig beeinflussen können. Ich war sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie sich präsentiert hat und wie sie immer wieder einen Weg gefunden haben, die extra paar Prozent zu finden und Zusammenhalt in der Mannschaft zu bilden. Und das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Natürlich waren wir bitter enttäuscht, dass wir nicht weiter haben kommen können, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir waren enttäuscht, wir waren nicht verärgert und wie hart sind wir ins Gericht gegangen mit uns selber. Die Enttäuschung ist dann vorübergegangen, aber hart ins Gericht sind wir nicht mit uns selber gegangen, weil nicht nur die Spieler haben sehr viel Aufwand betrieben, sondern auch wir Coaches und es war eine sehr intensive Zeit, die sich im Nachhinein dann auch bemerkbar gemacht hat bei uns allen. Ja.
Ich wollte jetzt nicht auf euch als Trainerteam, sondern euch im Sinne der Mannschaft, also ja, als Ganzes, ja, in der Analyse. Natürlich wird es auch eine Traineranalyse geben, aber es gemeint war natürlich die Mannschaft.
Ja. Nein, es, genauso wie ich es jetzt beschrieben habe, denke ich, ist es vorübergegangen.
Mhm. Okay. Ich möchte mit dir 5 Jahre zurückblicken. Mhm. Vor 5 Jahren... wie sollte man das jetzt ausdrücken? Einerseits ist es circa fünf Jahre her, dass die Idee entstanden ist, bei den OÖ-Nachrichten einen Eishockey-Podcast zu launchen. Und andererseits ist es genau in diese Zeit gefallen, Corona-Zeit natürlich auch, und einerseits und andererseits natürlich Zeit des Linzer Eishockey-Streits. Eine Fanspaltung, eine schwierige Zeit für den Verein. Kannst du dich erinnern, welche Funktion du im Sommer 2020 gehabt hast und wie bist du in die Saison gegangen?
Ich war nach meinem Karriereende 2 Jahre Strength and Conditioning Coach und wenn du über 2021 sprichst, dann war ich alles andere, aber nicht bei den Black Wings, ja, sondern soweit ich mich erinnern kann, war ich in der Schule und habe versucht, eine Karriere aufzubauen.
In welchem Bereich?
Im Gesundheitswesen. Okay. Also es ist immer eine Passion von mir, dass ich den Leben, mich interessiert der menschliche Körper und ich wollte den Leuten verhelfen mit meinem Wissen und mit einer Art und Weise der Therapie, die sich APM nach Benzel nennt, ein schmerzfreies Leben zu gestalten. Das war mein Businessplan oder meine Business-Idee. Ich brauche natürlich gewisse Qualifikationen, somit bin ich in die Schule gegangen und war dort natürlich einer der Ältesten in der Berufsschule. Dann habe mein Unternehmer gemacht. Es war ein sehr interessanter Lebensabschnitt für mich. Natürlich habe ich Geld verdienen müssen und war nicht nur als Experte tätig bei Puls 24. Ich habe auch beim Nationalteam, sage ich, meine Coaching-Erfahrungen machen dürfen. Und ja, habe dort auch die World Juniors kennenlernen dürfen. Und,
die U20,
ja, glaube ich, oder? Mhm. Ja, und habe einige Weltmeisterschaften unter Roger Bader arbeiten dürfen und das waren tolle Erfahrungen für mich. Ja. Und somit war ich aber eigentlich mit einem Bein aus dem Eishockey draußen. Ja.
Das wäre eigentlich die nächste Frage gewesen. Inwiefern hast du mit deinem Job im Eishockey dann abgeschlossen gehabt? Natürlich nicht im Sinne von der Coaching-Karriere beim ÖEHV, aber hauptberuflich oder die Haupttätigkeit wäre dann tatsächlich aus dem Eishockey rausgegangen. Das war die Absicht damals.
Ja, es war tatsächlich so. Ich habe mein Unternehmen abgeschlossen und das war am 6. Dezember. Mhm. Und ich glaube, am 8. sind wir weggeflogen nach Edmonton zu den World Juniors und ich habe gesagt, okay, wenn die Jahreswende da ist und wir im neuen Jahr sind, dann versuche ich, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und das hat eigentlich alles in diese Richtung gedeutet, bis ich einen Anruf bekommen habe vom Conny Linner damals, der mir sehr geholfen hat und dem ich sehr dankbar bin nach meiner Zeit als aktiver Spieler, der mir sehr geholfen hat, ein Standbein aufzubauen und mir auch sehr viel in meiner Persönlichkeitsentwicklung auch geholfen hat, in Sachen Leadership und so weiter. Hat mir eine Möglichkeit gegeben, bei den Steel Wings Linz in der Alps Hockey League als Assistant Coach einzusteigen. Ich war anfangs sehr skeptisch und sehr zögerlich, aber natürlich etwas, was ich mein Leben lang gemacht habe, wollte ich jetzt nicht ablehnen und habe gesagt, okay, passt, das schauen wir jetzt einmal an, die 3 Monate und schauen, ob mir das taugt. Und ja, es hat mir dann natürlich getaugt, mit jungen Spielern zu arbeiten, mein Wissen irgendwie zu teilen und vor allem jungen Athleten zu helfen, ihr Potenzial abrufen zu können oder jenes zu verbessern, auf vielen Ebenen. Es war sehr spannende 3 Monate für mich. Die Saison ist vorübergegangen und habe mich dazu entschlossen, es gibt nur 2 Wege. Entweder höre jetzt auf und entschließe mich zur Selbstständigkeit oder ich will den Job aber als Head Coach. Und das war das wollte ich so haben oder gar nicht. Mhm. Und ja, somit habe ich im nächsten Jahr dann meine ersten Erfahrungen als Headcoach machen dürfen mit meiner eigenen Mannschaft in der Alps Hockey League. Und es war neben Nationalteam und natürlich jetzt dieser Zeit mit den Black Wings einige der schönsten Momente, die ich dann sehr früh in meiner Coaching-Karriere habe erleben dürfen.
Wie sehr erdet dich das Ganze, wenn du jetzt an genau diesen Sommer zurückdenkst, 5 Jahre, was in diesen 5 Jahren passiert ist?
Ja, sehr. Ich vergesse nie, wie ich schlussendlich hierher gekommen bin. Und es gibt so viele Mantras im Leben oder es gibt so viele Sachen, die sie dann immer wieder bestätigen. Eine Tür geht zu, nur damit eine andere aufgehen kann. Und schlussendlich ist es wirklich so. Ich habe das einfach passieren lassen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich aus diesen Streitereien, die du angesprochen hast, stetig ferngehalten, weil ich sie einfach als kontraproduktiv empfunden habe von jeglichen Seiten und bin oft nach meiner Meinung gefragt worden und habe mich dieser definitiv enthalten. Wissentlich aber trotzdem, dass hier einiges zugrunde gehen wird und einiges kaputt gehen wird, nur damit nachher Neues entstehen kann. Und dass ich dann im Bilde bin oder hier vielleicht eine Rolle übernehmen werde, das hätte keiner wissen können. Somit ist dieses entstanden. Ich hätte auch anders abbiegen können und wäre jetzt woanders. Dem ist nicht so. Ich habe dann irgendwo meiner Intuition oder meinem Bauchgefühl gefolgt oder bin dem gefolgt und bin jetzt sehr happy über meine Aufgabe hier und auch sehr dankbar für meine Aufgabe hier.
Würdest du diese Entscheidung, zuerst zu den Steel Wings zu gehen und dann zu den Black Wings, so genau noch einmal so machen?
Ich denke, es gäbe keinen Philipp Lukas bei den Black Wings, hätte ich keine Möglichkeit gehabt, bei den Steel Wings meine Erfahrungen zu sammeln. Somit erübrigt sich diese Frage. Ich denke, es war für mich sehr, sehr wichtig, meine Philosophie, meine Vision erst einmal umsetzen zu können, um zu sehen, ist da überhaupt etwas Handfestes, bin ich komplett von der Rolle? Ich habe von Anfang an eine Idee gehabt, wie möchte ich eine Mannschaft trainieren, wie möchte ich mit Athleten umgehen auf einer persönlichen Ebene, wie soll meine Spielweise ausschauen? Das ist etwas, was relativ rasch in meinem Kopf fertig war. Ich hatte dort die Möglichkeit, das Ganze wachsen zu lassen, auf einem kleineren Plateau, möchte ich einmal sagen, mit der größten Unterstützung von allen Beteiligten, mitunter auch meinem Bruder, aber natürlich auch von Konrad Linner und dem ganzen Vorstand der Steel Wings damals. Und ja, nochmal, ich bin sehr, sehr dankbar über die Möglichkeit, die ich dort hatte. Es war nicht meine einzige Aufgabe in dem Jahr, sondern nach wie vor war ich Experte bei Puls 24 und war im Nationalteam tätig und das waren alles Möglichkeiten, die ich ausleben habe dürfen unter meinem Arbeitgeber und darüber kann man nur dankbar sein. Ohne diese Erfahrungen hätte ich den Sprung wahrscheinlich schwer machen können.
Da muss ich es anders probieren. Hast du die Entscheidung jemals bereut?
Ich bereue grundsätzlich keine Entscheidungen, sondern ich habe es vorher angesprochen. Wir kommen in Momente im Leben, wo wir gezwungen sind oder wo wir in Situationen sind, Entscheidungen zu treffen. Und natürlich können wir uns hinsetzen und ewig lang darüber nachdenken, was die Pros und die Cons sind. Aber am Ende des Tages gilt es auch nicht, darauf zu vergessen, was ist das Bauchgefühl und was ist, was will man tatsächlich? Und somit stellen wir die Frage nicht, ob ich irgendeine Entscheidung in meinem Leben jemals bereut habe, sondern nein, Entscheidungen führen zu Konsequenzen und aus den Konsequenzen können wir lernen. Wenn wir Entscheidungen vor uns hinwegschieben, dann werden wir keine Konsequenzen erleben dürfen.
Es ist jetzt eher schon, für das könntest du wahrscheinlich Geld verlangen. Das ist jetzt eher schon Seminarinhalt. sehr, 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 sehr spannend. Wir kommen jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs wieder zu einem Tango, den wir beide ja in jedem Jahr tanzen. Ich versuche dir wieder zu entlocken, was das Saisonziel der Blackwings sein könnte. Bitte, deine erste Eingebung.
Okay. Naja, wahrscheinlich eine ähnliche Antwort wie letztes Jahr, aber wir können vielleicht...
Weißt du, was du letztes Jahr gesagt hast?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich da jetzt wiederhole, aber anfangen tun wir natürlich mit dem, wir machen es nicht nur zur Gaude, Markus, sondern wir wollen natürlich am Ende des Jahres oben stehen und ich glaube, es geht 12 anderen Teams genauso. Mhm. Und das Ende der Reise sein, die wir vor knapp einem Monat jetzt gemeinsam angetreten sind. Oftmals ist es so, dass man, wenn man den Fokus nur auf das Ende der Reise legt, vergisst man auf die Schritte, die man im Laufe des Prozesses machen muss und somit muss unser Fokus dort sein. Ich habe das leider zu oft gesehen. Natürlich wissen wir alle davon. Es hilft uns nicht, täglich darüber zu sprechen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir täglich darüber sprechen, wo ist unser nächster Schritt und wo muss man es in der nahen Zukunft verbessern, um dorthin kommen zu können oder um uns eine Chance geben zu können, dorthin zu kommen. Natürlich ist das nicht die Antwort, die du hören willst, aber die konkreten Ziele sollten sein, dass wir wieder einen Weg finden, in die Top 6 zu kommen. Das würde uns den Einzug in die Playoffs ermöglichen, und die Pre-Playoffs zu ersparen. Wir wollen eine Rolle spielen in der Postseason, das ist ganz einfach und das wird ein steiniger, es wird ein harter Weg, die Konkurrenz ist gut, genauso wie jedes Jahr. Wenn wir gesehen haben, was letztes Jahr war mit 88 Punkten, haben wir es im letzten Spiel geschafft, dass wir in die Top 6 garantiert sind und haben dann aufgrund der anderen Ergebnisse sogar Heimrecht erspielt mit dem Platz 4, was lobenswert war.
Das wäre die nächste Frage, wie wichtig war dieses Heimrecht eigentlich?
Ja, natürlich wünscht man sich das, aber wenn man sieht, mit 88 Punkten in der Regular Season, was in meiner Zeit hier die beste Saison war, war es bis aufs letzte Spiel, dass man in die Top 6 kommt. Und somit sieht man, wie eng unsere Liga ist. Und Konstanz wird immer das sein, was wir chasen. Konstanz. Verinnerlichen wir unser Spiel, spielen mit Energieintensität, dann geben wir uns die beste Möglichkeit, dass wir diese Ziele erreichen können. Das Ziel, in die Postseason zu kommen, um dort eine Rolle spielen zu können, weil die Mannschaft hat letztes Jahr gezeigt und ist in der richtigen Zeit des Jahres über sich hinausgewachsen und hat ein neues Level gefunden und ist gezwungen worden, ein neues Level zu finden. Diese Möglichkeit müssen wir uns zuerst einmal erarbeiten und dann schauen wir weiter.
Deine Antworten bisher waren eigentlich immer, ich habe für mich ein Ziel, das werde ich aber nicht verraten. So. Hm?
Jetzt bin ich schon um einiges offener, gell?
Jetzt bist du um einiges offener, ja. aber was jetzt natürlich eine zulässige Frage ist, weil es ja schon eigentlich verjährt ist, hast du deine Ziele immer erreicht, die du dir Saison für Saison gesetzt hast? Du warst jedes Jahr im Playoff, ich darf kurz für die Hörer rekapitulieren. In deiner ersten Saison über die Pre-Playoffs, Spiel drei, also über drei Spiele gegen Graz und dann erst im siebten Spiel in der Overtime in Bozen gescheitert. In der zweiten Saison waren es 5 Spiele gegen Salzburg, wenn ich mich richtig erinnere, im Viertelfinale. Und letztes Jahr eben 7 gegen Graz und 7 Klagenfurt und im entscheidenden im Halbfinale dann gescheitert. Hast du deine eigenen Hürden übersprungen?
Nein.
Nein?
Nein. Aber mehr sage ich dazu nicht. Okay. Weil es sind meine Ziele.
Natürlich. Ja. Natürlich. Aber dann kann das Ziel eigentlich nur...
Ich sage trotzdem, man kann mit der Entwicklung nicht unzufrieden sein. Aber Ziele sollen ja, vor allem deswegen rede ich sehr ungern in der Öffentlichkeit darüber, weil das meine Ziele sind. Und ich sage nicht mehr dazu. Ich hab's nicht ganz erreicht. Ne?
Okay. Aber das sind schon Ziele, die realistisch sind.
Markus, ich bin ein Realist.
Okay. Ja, gut. Was noch Halbfinale, Spiel 7, dein persönliches Ziel für diese Saison sein wird, wenn man sich immer weiterentwickeln will, dann liegt auf der Hand. Darum wollte ich dich eigentlich in der Hinsicht gar nicht herauslocken, weil es eigentlich eh klar ist. Danke für das Gespräch. Danke für deine Antworten. Mögen deine Ziele erreicht werden. Dein Saisonziel und auch andere Ziele. Das Schlusswort gehört dir.
Habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Bin immer wieder dankbar, bei dir zu Gast sein zu dürfen. Finde super, was du machst, damit wir also okay, Publike machen, damit wir auch transparent nach außen sein können, um nicht nur die Marke Black Wings nach außen zu führen, aber ja, kommt in die Eishalle, macht euch ein Bild. Ich hoffe, es hat ein bisschen was an Sinn gemacht, was ich teilen habe können und freue mich immer, mit dir plaudern zu können.
Die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Danke sehr. Unseren Podcast finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.